ARD.
Sitzt da ein Jesus unterm Baum, lebensgroß, und guckt mich an. Mit offenem Blick und neugierigen Augen. Eine Hand formt er zu einem geheimnisvollen Zeichen, zwei Finger leicht gekrümmt nach vorne. Die andere Hand liegt auf seinem Herzen. Beide Beine ruhen fest auf dem Boden. Wie schön! Schaue ich mir Kirchen oder Klöster an, sehe ich sonst meist einen Jesus am Kreuz. Da sehe ich ihn leidend unter den brutalen Schmerzen der Nägel, die man ihm durch Hände und Füße geschlagen hat. Manchmal auch lächelnd, schon weggetreten in das Reich des Himmels, die Dornenkrone mehr Schmuck als Folterinstrument. Auf so einen Jesus am Kreuz war ich gefasst, als ich Halt machte im unterfränkischen Dorf Holzkirchen. Eine alte Kirche neben der Straße hatte mich zu dem Zwischenstopp bewegt. Ich parkte, stieg aus und plötzlich sah ich ihn da sitzen. Jesus. Im Garten vor der Kirche, beschattet von zwei Bäumen. An diesem Jesus konnte ich nicht einfach so vorbeigehen. Sein Blick gilt mir, dachte ich. Also setzte ich mich auf einen der drei steinernen Hocker, die neben ihm standen. Er schaute mich immer noch an. Ich schaute zurück. Eigentlich bin ich in religiösen Dingen ein sehr rationaler Mensch und denke mehr über Gott nach, als dass ich ihn fühle. Oder anders, selbst wenn ich spirituelle Gefühle habe, denke ich über sie nach, statt mich ihnen hinzugeben. Hier aber war das anders. Der Blick dieses bronzenen Jesus berührte mich. Und als ich neben ihm saß, bildete ich mir ein, der merkt, dass ich da bin. Der merkt, dass auch ich ihn anschaue. Eine Meise kam geflogen, setzte sich auf seine Schulter, blieb eine Weile, sah, wie ich mich bewegte und flog wieder fort. Ich vergaß die Zeit. 10 Minuten, eine Viertelstunde, schließlich ertappte ich mich dabei, wie ich mich von Jesus verabschiedete. Er blieb sitzen. Ich ging weiter. Die kleine Kirche, an der Jesus da saß, gehörte offensichtlich zu einem Kloster. Mönche des Benediktinerordens scheinen hier früher gelebt zu haben. Auf einem Schild lese ich Benediktushof, Zentrum für Meditation und Achtsamkeit, Seminar- und Tagungszentrum. Die alten, frisch sanierten Gebäude strahlen Ruhe und Erhabenheit aus. Mein Blick geht weiter. Wenige Meter neben dem sitzenden Jesus sehe ich eine Frau, wie in Zeitlupe auf einer Rasenfläche herumgehen. Ich blicke genauer hin. Auf dem Rasen zeichnet sich ein Labyrinth ab, rund 15 Meter im Durchmesser. Die Frau setzt behutsam ihre bloßen Füße auf den Weg des Labyrinths, immer den Linien entlang. Ich schaue auf die Uhr. Der nächste Termin steht an. Ich muss diesen berückenden Ort verlassen. Doch viele Fragen nehme ich mit. Wie kommt es, dass der Benediktushof so eine große Ruhe ausstrahlt? Für viele scheint es ein Ort zu sein, an dem sie spirituelle Erfahrungen suchen. Worin liegt die Faszination? Sind hier nur Suchende oder auch Menschen, die bereits gefunden haben, was sie suchen? Wer hat die Jesusfigur geschaffen, die mich so in ihren Bann gezogen hat? Wenige Tage später stehe ich in einem Hinterhof im Münchner Stadtteil Sendling. Hier ist der Jesus entstanden, der mich aus dem Getriebe des Alltags holte. Hier, in dem Atelier der Künstlerin Gisela Drescher. Mit offenem Blick begrüßt sie mich und leitet mich eine Holztreppe hinauf. Ich finde mich in einem großen, hellen Raum wieder. Viele Fenster, viele Werkzeuge. Gisela Drescher schenkt mir einen Kräutertee ein. Wir sprechen über den Benediktushof. Sie kennt ihn schon sehr lange, hat lange mit dem Gründer, dem ehemaligen Benediktinermönch Williges Jäger, zusammengewirkt.
Williges hat zu mir gesagt, mach mir doch mal einen Christus. Dann habe ich gedacht, oh Gott, ich und ein Christus, wo ich doch eigentlich da so wenig Bezug habe. Und dann dieses Leben von Christus, beziehungsweise ist es ja Jesus, der Mensch geworden ist. Und Christus ist der mystische Name. Und von seiner Geschichte her hat mich immer fasziniert, dass er lehrt. Und ihn als sitzenden, lehrenden Christus zu machen, das hat mir dann zugesagt. Und ich habe das 1:1, das heißt, er ist so groß wie ich. Und die Handhaltung ist ein Mudra. Das heißt, die Hände kommen hier zusammen und das symbolisiert Freude. Die linke Hand weist zum Herzen und das ist der Kontakt. Ne? Und man kann das auch in manchen alten Skulpturen sehen, beziehungsweise alten Fotos sehen. Ne? Diese Freude, die nach außen geht. Und beim Herz ist es ja so, ne? Im Solarplexus entsteht die Liebe und wenn sie zum Herz aufsteigt, wird es Freude. Und die eben nach außen bringen oder einfach haben, dann vermittelt sich das von ganz alleine.
Hier, in diesem Atelier, in dem wir jetzt sitzen, hat Gisela Drescher Jesus die Form gegeben. Hat ein Drahtgerüst gebaut, dann mit Tonerde den Körper modelliert.
Das Gesicht, ich wusste nicht genau, welchen Ausdruck er bekommt. Und ich habe angefangen, den Kopf aufzubauen, und plötzlich war das Gesicht da. Und dann wusste ich, ich darf nichts mehr dran machen. Manchmal ist es so, dass man da noch ein bisschen was zutut und da wegnimmt und dann noch ein bisschen und so. Nein, es war plötzlich da. Und so ist er auch geblieben. Und ich kann es nicht wiederholen. Ich kann zwar so abgießen, ja, aber ich kann nicht wiederholen.
Das Tonmodell wurde in die Gießerei gebracht, Formen wurden angefertigt. Es dauerte, bis der bronzene Jesus fertig war. Dann der Transport in den Benediktushof. Wie das für Sie ist, Ihren Jesus dort zu besuchen, möchte ich von Gisela Drescher wissen.
Ich komme, Mama, sag Servus, wie geht's dir denn? Und schau ihn mir an. Setz mich vielleicht ein bisschen zu ihm. Wisch so ein paar Vogelplätzchen weg, die Vögel draufgeschissen haben. Ja, geh in Kontakt. Und unterhalte mich mit ihm.
Gisela Drescher kommt oft in den Benediktushof. Er ist für sie so etwas wie eine spirituelle Heimat. Viele Kunstwerke von ihr sind dort zu sehen. Eine lebensgroße Maria. Große metallene Objekte, die in den Meditationsräumen hängen. An der Eingangsmauer eine bronzene Skulptur, die Symbole der 5 Weltreligionen zeigt. Jedes einzeln in einem Kreis.
In der Mitte ist es offen. Und daraus entsteht wie so eine Spirale die Erde und öffnet sich dann wie Blätter in die verschiedenen Religionen. Und da, wo die Blätter sich überschneiden, da ist eine Knospe. Und es symbolisiert dann die anderen Religionen, die es sonst noch alle gibt. Und es kann weiter und weiter und weiter gehen.
Gisela Drescher ist nicht religiös, sie ist spirituell. Das wird mir schnell klar. Was das bedeutet?
Für mich ist Spiritualität das, was ich nicht ausdrücken kann, in jeder Form zu finden. Und es findet immer, immer statt. In jeder Form kann ich das entdecken. Wenn man wirklich mal einen Käfer anschaut, wie er läuft, dann ist das ein Wunder. Und diese Wunder sind immer und überall. Und ich glaube, jeder Mensch ist spirituell. In irgendeiner Weise. Aber ob er es bewusst ist oder ob er es lebt oder sichtbar macht oder versteckt und Mauern drumherum baut, weiß ich nicht. Geboren, wenn man auf die Welt kommt. Und zum ersten Mal die Augen öffnet, dann kann man sehen, das Kind ist ja nicht fokussiert auf irgendetwas, sondern der Blick geht ja überall. Ist total offen. Und erst dann kommt nach und nach die Einengung. Ich glaube, dass wir das alle schon mitbringen. Das Bedürfnis auch, tiefer zu gehen. Oder sich mit dieser Welt hier auseinanderzusetzen und zu sagen, gut, was ist das alles hier überhaupt?
Bis Gisela Drescher ihre Spiritualität fand, dauerte es eine ganze Weile.
Ich bin 45 geboren am Ende vom Krieg. Und meine Eltern haben gesagt, keine Kirche. Mein Bruder hat sich taufen lassen, als er 15 war. Habe ich mich auch taufen lassen, weil es mein Bruder gemacht hat. Und bin dann später aber auch wieder ausgestiegen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich immer irgendwo gesucht habe. Was ist das hier in dieser Welt?
Die Begegnung mit dem Mönch Williges Jäger brachte ihr die ersehnten Antworten. Der Pater führte in den 80er Jahren die buddhistische Zen-Meditation und mystische Traditionen des Christentums zueinander. Seit der Begegnung mit ihm ist Gisela Drescher auf ihrem Erfahrungsweg. Und der führt über regelmäßige Meditationen. Mittlerweile ist Gisela Drescher sogar Zen-Meisterin des Weges Leere Wolke. Damit steht sie in einer Linie zu Buddha, sagt sie. Ihre Zen-Erfahrung ist in den Kunstwerken, die sie schafft, zu erkennen. Sie strahlen eine befriedende Ruhe aus. Ob dieser Weg auch etwas für mich wäre? Gisela Drescher versucht mit Worten, das Unsagbare zu beschreiben. Als ich ihre Antwort höre, kommt mir meine Frage, wo denn Gott zu finden ist, auf einmal oberflächlich vor.
Wo suchen Sie ihn? Sie sind eine Erscheinung Gottes, eine Manifestation. Jede Wahrnehmung, jedes Hören, jedes Sehen, jedes Schmecken, jedes Riechen, jedes Denken, jeder Gedanke findet in Ihnen statt. Wir hören Text oder sagen immer, ja, ich gehe jetzt den Weg, den spirituellen Weg. Aber Sie sind der Weg. Der Weg ist nicht außerhalb. Sie sind es. In Ihrem Tun, in Ihrem Schauen, in Ihrem Wahrnehmen sind Sie der Weg. In Ihrem Sprechen, in Ihrem Alltag sind Sie der Weg. So erlebe ich es jedenfalls.
Spiritualität. Gisela Drescher spricht überzeugend von ihrem Glauben. Ihre spirituelle Suche hat sie vom Christentum zu fernöstlichen Meditationspraktiken geführt und zu der Erkenntnis, Gott, der ist nicht im Außen, der ist im Inneren, ganz innen. Und mein spiritueller Weg? Bei mir zu Hause war der Glaube kein Thema. Gebetet wurde nicht, aber Weihnachten, da ging's in die Kirche, klar. Das war ja der Geburtstag Jesu. Seltsame Geschichte, aber schließlich warteten da ja auch Geschenke. Weitere biblischen Geschichten hörte ich dann in der Grundschule. Und als Jugendlicher, der erklärte ein Pfarrer mir und meinen Freunden, was es mit dem Glauben auf sich hat. Auf Freizeiten mit ihm feierten wir nicht nur Partys, sondern auch das Abendmahl. Richtig schön war das. Brot und Wein gemeinsam nehmen und dabei zu wissen, mit Jesus hat das zu tun, diesem sonderlichen Wanderprediger, der vor 2000 Jahren durch Galiläa zog, hingerichtet wurde und nach 3 Tagen wieder auferstand. Das Glaubensbekenntnis mit all seinen wundersamen Aussagen lernten wir auswendig, geboren von einer Jungfrau, auferstanden von den Toten und dass wir alle gerichtet würden am Ende der Tage. Aber was bedeutet das eigentlich und wie fühlt sich das an, wenn das alles so stimmt? In der Kommunität von Taizé fand ich dann erstmals etwas, was meine Sehnsucht nach dem Göttlichen stillte. Stundenlang saßen wir mit hunderten Menschen zusammen, sangen wunderschöne Lieder immer wieder, bis sie tief im Herzen waren. Fast wie in Trance fühlte man sich dabei. Das Denken machte dem Fühlen Platz. Offensichtlich gibt es Möglichkeiten, eine spirituelle Heimat zu finden, und sie führen nicht zwangsläufig in die Gefilde fernöstlicher Praktiken. Vor ein paar Jahren offenbarte mir einer meiner sehr klugen Kollegen, er finde im Katholizismus ungeahnten Frieden und große Lebensfreude. Tobias Haberl, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, hat den Glauben seiner Kindheit für sich neu entdeckt. Mit so viel Kraft und Eigensinn, dass ihn die negativen Dinge, die in der katholischen Kirche geschehen, nicht schrecken.
Ich habe mit der Kirche und mit dem Glauben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es war einfach sehr, sehr naheliegend in dem Moment, wo der Glaube wieder eine Rolle gespielt hat in meinem Leben, dahin zurückzukehren, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich finde einfach in der katholischen Liturgie und im Neuen Testament, und ich bin jetzt kein Fan des Vatikans, ja, ich lese jetzt auch nicht jede Enzyklika des Papstes, aber meine ganze Orientierung geht nach Rom, was nicht heißt, dass ich sozusagen meinen Glauben Buchstabe für Buchstabe befolge. Im Zentrum steht Jesus Christus und die Nachfolge von Jesus Christus und das Evangelium. Und wenn ich mich frage, wie ich mich entscheiden soll oder wie ich leben soll, dann orientiere ich mich jetzt nicht am Papst, sondern an Jesus Christus.
Ich sitze mit Tobias Haberl im Englischen Garten, im Herzen Münchens. Ostern naht. Die Weiden am Schwabinger Bach grünen schon. Forsythien stehen leuchtend gelb zwischen noch kahlen Sträuchern. Der Monopterus strahlt weiß in der Sonne. Junge und alte Menschen genießen das wieder erwachende Leben. Und Tobias Haberl, der sinniert über die Endlichkeit.
Ich merke auch, dass Leute um mich herum, die sagen würden, ich brauche keinen Glauben, ich brauche keinen Gott, in dem Moment, wenn es ans Eingemachte geht, also sei es der eigene Tod oder sei es der Tod oder der drohende Tod von Angehörigen, von geliebten Menschen, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so absurd, ein Gebet zu sprechen oder in eine Kirche zu gehen oder eine Kerze anzuzünden. Also ich bin ein wahnsinnig lebenslustiger Mensch, auch sehr gesellig und bin ein sehr glücklicher, zufriedener Mensch. Aber das bedingt, dass ich auch natürlich durch finstere Stunden gehe und mir auch der eigenen Vergänglichkeit immer bewusst bin. Und deswegen hat auch Spiritualität natürlich mit Tod zu tun, weil Spiritualität heißt letztlich, sich der Wahrheit zu nähern, der eigenen Wahrheit, der Wahrheit, die Gott für uns vorgesehen hat. Und da ist der Tod immer inbegriffen. Also ich glaube, man kann das Leben nur zur Hälfte verstehen und wahrnehmen, wenn man den Tod nicht wahrhaben will und wenn man sich nicht mit ihm beschäftigt.
Seine Erfahrungen und seinen Glaubensweg hat Tobias Haberl in einem Buch aufgeschrieben. Unter Heiden heißt es. Er beschreibt, dass er täglich betet, nach Möglichkeit mehrmals, dass er regelmäßig Gottesdienste besucht und wie gut ihm die Eucharistie tut.
Mein Ziel ist eigentlich ein ständiges Kontaktsein mit Gott, mit dieser Ebene. Und dann wäre es wie eine Hintergrundmusik. Ich habe das Gefühl, in einem übergeordneten Sinn durchs Leben geführt zu werden. Ich habe Freiheiten im Alltag, mich zu entscheiden für oder gegen etwas. Und trotzdem fühle ich mich nicht komplett frei, sondern geführt, an die Hand genommen, auch in Prüfungen hineingeführt. Und in diesen Prüfungen habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass mir teilweise Kraft zuwächst, diese Prüfungen dann auch zu bestehen. Ich kann es leider nur so schwammig beschreiben, weil das ist eh schon kitschig genug und alles andere wird es noch kitschiger machen. Aber es wird sogar stärker, das Gefühl, je älter ich werde. Also ich fühle mich eigentlich gleichzeitig unfreier und immer noch freier. Das klingt doof, aber es ist die Wahrheit.
Seit Tobias Haberl sein Buch veröffentlicht hat, kann er sich vor Einladungen zu Vorträgen und Diskussionen kaum retten. Offensichtlich trifft er durch sein ehrliches Bezeugen des christlichen Glaubens einen Nerv vieler Menschen. Während die sich oft für ihre kirchliche Spiritualität rechtfertigen müssen, spricht Tobias Haberl unaufgeregt und selbstbewusst, ohne die Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Manche fragen ihn, was sie denn tun könnten, um wieder Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität zu finden.
Ganz wichtig, alle digitalen Geräte mal ein bisschen mehr vernachlässigen. Den Alltag, in dem man so gefangen ist, in dem wir, wenn wir ehrlich sind, teilweise auch versklavt sind, dieses immer Gleiche, dieses eigentlich permanente Belästigtwerden von Reflexen und Impulsen und Nachrichten und WhatsApp und Mails, das muss ganz bewusst und absichtlich unterbrochen werden, um überhaupt nur einen Raum zu schaffen, wo man sowas wie Spiritualität oder das Göttliche oder Gott erfahren kann. Und ich merke, dass damit sich die meisten Menschen eigentlich schon schwer tun. Dass sie sich auch mit dem Offensichtlichen und mit diesem Immergleichen auch zufrieden geben. Ich glaube aber, diese ganzen Dinge, die wir uns kaufen und die wir anhäufen, eigentlich meiner Meinung nach Ersatzbefriedigungen sind für diese Sehnsucht nach Gott und nach dem Einswerden mit Gott, dass die meisten Menschen diese Sehnsucht nur gar nicht mehr spüren. Deswegen würde ich sagen, in die Stille gehen. Also das ist anfangs ganz anstrengend und schmerzhaft. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen, man kriegt Gedanken, die einen quälen. Aber ich glaube, es ist die Voraussetzung dafür, der erste Schritt, um überhaupt nur so ein Tor zu öffnen, in dem dann was passieren könnte. Also Stille aushalten, und zwar nicht mal 5 Minuten, sondern mehrere Tage. Alltagsunterbrechung, das ist das Geheimnis.
An der Brücke über den Eisbach trennen sich unsere Wege. Ich gehe nach Hause, Tobias Haberl geht in die Theatinerkirche zur Abendmesse. Gehört der Kirchgang also doch zu einem spirituellen Leben? Eine Veranstaltung lockt mich an. Der Autor Frank Berzbach hält einen Vortrag über die Kunst zu glauben. Der Untertitel interessiert mich: Eine Mystik des Alltags. Dr. Franz Berzbach ist ein sehr cooler Typ. Mehrere Ohrringe, dicke Tattoos an den Armen und auf den Fingern. Er unterrichtet Literaturpädagogik und Philosophie in Köln, schreibt mal für Kirchenzeitungen, mal für den Playboy. Ihm geht es darum, Spiritualität und Alltag zusammenzubringen. Nach seinem Vortrag spreche ich mit ihm.
Es ist leicht, in der Heiligen Messe oder in einem Kloster mit Spiritualität in Berührung zu kommen. Aber auf dem Weg zur Arbeit oder in der Pause oder während ich arbeite, oder ist das eine Herausforderung. Und in dem Buch Mystik des Alltags, da geht es ja um die Kunst zu glauben und vielen auch um die Künste. Also wo finde ich das in der Musik, in bestimmten Kunstformen, aber auch dann nach Andy Warhol entlang der Pop Art, wo finde ich das im Supermarkt, ja? Also, und es ist der Versuch, auch da, glaube ich, was zu erden, was in den Alltag der Menschen zu bringen, was viel dauerhafter in meinem Handeln liegt als jetzt nur im Kirchgang oder im Klosterbesuch.
Ein Beispiel für Mystik im Alltag? Gerne.
Es gibt bei Karl Rahner diesen Hinweis, dass man früher in katholischen Familien sich bekreuzigt hat, bevor man ein neues Brot angeschnitten hat. Das finde ich einen ganz wunderbaren Hinweis, weil ich meine, wir haben das mit dem täglichen Brot schon im Vaterunser. Das mag alltäglich sein, aber es ist immer wieder eine Gnade und ein Geschenk, dass wir das haben. Und wenn ich das mit kleinen Ritualen und Gesten unterstütze, glaube ich, esse ich anders oder gehe mit diesem Lebensmittel bewusster um. Und diese Bewusstwerdungen im Alltag bringen mich in Kontakt mit was anderem als mit der reinen Nützlichkeit der Dinge.
Offensichtlich ist auch Frank Berzbach auf einem spirituellen Weg. Und der ist ziemlich lebensnah. Dieser Mann wirkt angenehm zurückgenommen und gleichzeitig sehr selbstbewusst. Ob er seine spirituelle Heimat gefunden hat, möchte ich von ihm am Ende unseres Gesprächs wissen.
Ich glaube, in diesem spirituellen Weg bleiben wir immer Anfänger. Also ich misstraue denen, die jetzt sagen, sie wären da schon sehr, sehr weit gekommen oder sich für erleuchtet halten. Das ist kein Wettrennen und das ist kein Grundkurs, den ich irgendwie abschließen könnte. Es bleibt eine gewisse Offenheit und die Fähigkeit, die Wahrnehmung zu ändern, zu vertiefen. Aber man kommt damit an gar kein Ende.
Viele Gedanken und Bilder habe ich seit meinen Begegnungen mit spirituellen Menschen im Kopf, als ich noch einmal nach Unterfranken zum Benediktushof fahre. Da sitzt er noch, Jesus, unverrückt und geduldig. Im nahegelegenen Zen-Garten blühen nun schon die Kirschbäume. An den Zweigen der beiden Felsenbirnen, die sich wie ein Schutzdach über Jesus wölben, treiben die Blätter. Da bin ich wieder, murmelte ich vor mich hin und setze mich zu ihm. Ob das spirituell ist? Könnte sein. In jedem Fall fühlt es sich an wie zu Hause. Nach einer halben Stunde verabschiede ich mich und werde zurückkommen. Ganz bestimmt.